Und ich bin erstaunt, welche interessanten Entdeckungen in diesem letzten Teil des Kapitels 5 stecken. Jakobus 5, Abvers 12. Und weil dieser Vers mit vor allem aber beginnt, lese ich nochmal den Vers 11 dazu. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch bei irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner wirksamen Kraft. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Punkt. Ohne Gruß, ohne extra Anrede, ohne Segenswunsch endet dieser Brief des Apostels Jakobus. Und dadurch wird das zuletzt Gesagte besonders eindrücklich. Wir werden uns dem auch noch zum Schluss widmen. Ich habe Vers 12 mal bewusst in den Zusammenhang mit Vers 11 gestellt, weil das üblicherweise aus diesem Zusammenhang gerissen wird. Wenn wir aber in den Grundtext gehen, wird es viel deutlicher, dass da ein Bezug zueinander besteht und auch zu den darauffolgenden Versen. Es wird dieser Vers 12 in Jakobus 5 gerne genutzt und seit Jahrhunderten genutzt, vor allem von den friedensbewegten Gläubigen, von Mennoniten, von Stundisten, von den Brüdern, von sehr vielen sehr bibelbezogenen Gemeinden und Gemeinschaften, sich von allem fernzuhalten, was irgendwie im Entfernten mit Schwören oder Eiden zu tun haben könnte. Und deswegen von vornherein, das war auch für mich so in der Tradition, in der ich aufgewachsen bin, nicht das Soldatsein an sich war das Gefährliche, sondern der Eid, der zu schwören war. Und das war der Grund, warum in meiner Familientradition über mehrere Generationen schon niemand sich hat zum Wehrdienst ziehen lassen. Vor allem, liebe Brüder, schwöret nicht. Und es ist tatsächlich so, das wird uns ja mehrfach gesagt an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes, diese Warnung, dass wir Dinge mit einem Eid bekräftigen. Und es ist bis wiederum auch eine dieser vielen biblischen Bezüge, die in unser Rechtssystem Eingang gefunden haben. Ein Meineid ist etwas ganz Schwerwiegendes. Wenn jemand etwas geschworen hat oder ein Eid abgelegt hat und es stellt sich als unwahr heraus, dann wird derjenige nicht um der Unwahrheit willen, also um des Inhalts der Unwahrheit willen, sondern um des Fakts der Unwahrheit willen, des gebrochenen Eides, verurteilt. Also nicht mehr, was er falsch gesagt hat, sondern dass er etwas falsch gesagt hat und nein. Das ist das Strafwürdige. Und ich denke, das hat ganz klar biblische Bezüge, so wie praktisch alles oder fast alles unseres Rechtssystems fußt auf den Geboten Gottes oder auf den Anordnungen seines Wortes. Ich wollte mir seit Jahren oder will mir seit vielen Jahren meine Liste zusammenstellen, welche Regeln, welche Gesetze des bürgerlichen Gesetzbuches und unserer allgemeinen Verfassung zurückgehen auf biblische Bezüge. Und wir werden merken, ich schätze 90% haben mindestens dort ihre Verankerung. Ich stoße immer wieder drauf, wenn wir so mit der Jugend bestimmte biblische Bücher durchgehen, dass wir immer wieder solche Anordnungen haben, die sich in unser Rechtssystem niedergeschlagen haben. Erst in der jüngsten Zeit beginnt man das bewusst davon wegzutrennen, von den biblischen Maßstäben. Aber ich glaube, dass der eigentliche Fokus dieses Verses ein anderer ist. Nicht die Vermeidung eines Eides oder das Nichtschwören, sondern es sei euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht haltet. Das griechische Wort Ja heißt Nei. AI geschrieben, wie die Nachrichten aus Israel, die Abkürzung. Und ich glaube, dass das eine bewusste Abkürzung ist. Das sind ja Menschen, die mit der Schrift leben und die haben ihre Zeitschrift diesen Namen gegeben mit der Doppelbedeutung. Das heißt Ja. Und das ist mehr als unser Ja. Hast du jetzt schon gefrühstückt? Ja. Könnte auch sein, ich habe es nicht gemacht. Das Ja ist mit dieser klaren Bedeutung wahrhaftig, wahrlich. Jesus sagt, ja, ja, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dass Jesus das so sagt, ich habe das schon mehrfach erzählt, dass man in diesen alten Sprachen nicht diese Verstärkung kennt, wie wir es im Deutschen haben, dass wir mit dem Wort sehr alles in der Bedeutung verstärken. Es ist ja eine sehr fröhliche Nachricht, dass wir es geschafft haben, aus Brüssel herauszukommen. Es ist ja sehr traurig, dass wir eben dort nicht mehr sind. Ja, dasselbe Wort verstärkt beides. Also dieses sehr, und das gibt es nicht. Weder im Hebräischen noch im Griechischen hat man diese Betonungsvokabel, sondern dort wird es ausgedrückt durch eine Verdoppelung. Deswegen sagt Jesus, ja, ja, ich sage euch. Also wahrhaftig und überaus wahrhaftig. Wir haben das in unserem Sprachvermögen gar nicht so ausdrückbar. Wahrlich, wahrlich, man hört das so als Floskel. Aber das bedeutet, dass es absolut unumstößlich ist. Und insofern bedeutet dieser Vers etwas, was eine absolute Wahrhaftigkeit hat für uns. Das muss auch absolut so bleiben. Und wozu wir ein Nein haben, dazu muss auch ein Nein bleiben. Und dieser Vers bildet wie so eine Klammer oder die Spanne einer Klammer, um das sich der Anfang und das Ende dieses Briefes dreht. Am Anfang heißt es, der Zweifelnde empfängt nichts. Kapitel 1, wer sich noch erinnert. Es geht von Anfang an los mit dem Ausharren und im Vers 6 heißt es, bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Ein jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Und das endet mit dem: Wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Am Anfang einer gefährlichen Entwicklung steht der Zweifel und am Ende steht das Abirren. Wir kennen das alle. Jeder von uns hat frühzeitig in seinem Christenleben die Erfahrung gemacht, dass der Teufel mit derselben Methodik sich unserer zu bemächtigen versucht, wie er das mit Adam schon getan hat, indem er den Zweifel in das Herz legt. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Dinge in Frage zu stellen, die Gott festgestellt hat. Und das gibt es in beide Richtungen. Hin zu etwas, was für uns klar ist, in Frage zu stellen, wo wir ein Ja zu haben, wie auch etwas, wozu es Nein, ein klares Nein gibt, das wiederum in Frage zu stellen. Wenn wir wieder mal in den dicken Schatz der biblischen Erfahrungen gucken, dann wäre wer einer, der das Ja in Zweifel gezogen hat? Tief aus der Menge der Beispiele mal greifen. Da fällt spontan das ganze Volk Israel ein. Gott hatte gesagt, ihr sollt das Land Kanaan besitzen. Und das ganze Volk zweifelt diese Zusage Gottes an. Und verliert sie. Und jemand, der Nein nicht stehen lassen konnte, aus derselben Zeit, Bileam, zu dem Gott gesagt hatte, er soll nicht dem König Balak willfahren, um das Volk zu verfluchen. Und der dann weiter seine Spielchen treibt und sich trotzdem auf seinen Esel, mit seinem Esel auf den Weg macht. Der Engel Gottes stellt sich ihm in den Weg, um ihn zu töten. Und in diese Richtung, ihr Lieben, geht euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Das heißt nicht, wenn ich früh in Eile bin und meine Frau sagt mir, hol noch schnell Holz rein, und ich sage ja und höre gar nicht richtig hin, bin dann unterwegs und denke, oh weia, jetzt habe ich das Holz nicht geholt, jetzt muss ich bestimmt zurückfahren. Denn es steht, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Ich verpasse den Termin, den ich irgendwo habe beim Arzt oder so. Ich komme in diese Zwickmühle, dass ich sage, oh, da habe ich ja auch gesagt, ich komme um diese Zeit. Diese Dinge sind nicht gemeint. Ich weiß, dass es für manche solche, ich sage mal, Pinnstriche, Dimensionen kriegt. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Sondern es ist dort gemeint, dass Dinge, die klar stehen, wo ein Klärungsprozess abgeschlossen ist, so sind, wie sie sind. Und so festgehalten werden, wie sie sind. Und nicht immer und immer und immer wieder in Zweifel gezogen werden. Weder in diese Richtung noch in diese Richtung. Ich habe diese Frau geheiratet, dann erübrigt sich die Frage, ob es hätte können auch eine andere sein. Zum Beispiel. Das hört sich wie ein banales Beispiel an. Aber das ist das Problem von Millionen Menschen auf der Erde. War das nur der richtige Partner, mit dem ich zusammen bin? Ist das derjenige? Hätte ich vielleicht doch noch müssen auf jemand anders warten? Passt der oder die vielleicht doch noch besser? Und diese Dinge sind euer Ja, ein Ja, euer Nein, ein Nein. Im Sport heißt das Tatsachenentscheidung. wenn der Schiedsrichter so weit käme, dass er sagt, war das vielleicht doch kein Elfmeter? Manche leiten das Spiel so, die sagen, die sind dann im Zweifel ihre eigene Entscheidung und sagen, vielleicht war es doch nicht gerecht. Schanze ich mal den anderen ein zu. Dann geht alles durcheinander, dann ist die Klarheit einer Leitung in so einer Sache verdorben. Und so geht die Klarheit unseres Lebens, oder wird die Klarheit unseres Lebens zerstört, wenn wir anfangen, Dinge in Zweifel zu ziehen, zu denen Gott geredet hat. Sei es ein Ja oder Nein. So gibt es Verwirrung in Familien ohne Ende. Gilt das oder gilt das nicht? Es ist etwas gesagt. Natürlich, man kann das auch zurücknehmen. Aber dann braucht es diesen klaren Bescheid. Den klaren Beschluss. Gott hat bestimmte Dinge zurückgenommen. Aber nicht aus Willkür oder weil es ihn gereut hat oder weil er sich selber dann unsicher geworden wäre. Dann habe ich das jetzt vielleicht doch lieber anders entscheiden müssen. Sondern wenn die Bedingungen, die klar waren, sich auf diese oder jene Weise erfüllt haben, dann tritt die nächste Stufe in Kraft. Sehr gut kann man das lernen im 5. Buch Mose zum Beispiel. Ich greife es wieder mal heraus, 5. Mose, in diesen Abschiedsreden des Mose, Kapitel 27 bis 30, sage ich mal spontan. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann wird das und das sein. Wenn du nicht gehorchst, wird das und das sein. Und dort hat der Mensch Entscheidung. Befugnis, und auch wir haben Entscheidungsbefugnis, Ja zu einer Sache zu sagen oder Nein. Aber wenn wir sie gesagt haben, dann gilt es. Damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Was ist denn das, unter ein Gericht zu fallen? Ich möchte es wieder an einem Beispiel sagen. Was gemeint ist mit diesem Ja? Wir blättern mal ein paar Seiten zurück. Matthäus Kapitel 9. Haben wir ein wunderbares Beispiel, was das heißt, Ja zu sagen. Matthäus 9, Vers 28 ist der Schlüssel, aber wir lesen es, nehmen uns mal diese ganze Geschichte an, ab Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten es ihnen bekannt in jener ganzen Gegend. War ihr Ja ein Ja und ihr Nein ein Nein oder nicht? Ihr Ja war ein Ja. Das ist gemeint mit diesem Vers. Mit diesem Vers 12 in Jakobus 5. Wir rufen zu Gott und sagen, Herr, rette mich. Und wenn es ihm gefällt, wann es ihm gefällt, dann sagt er, glaubst du das, was du von mir willst? Und dann sage ich entweder ja oder nein. Manche sagen dann gar nichts mehr. Ich glaube, dann haben sie auch nichts. Das ist eine eigenartige Sache. Ich weiß nicht, wie euch das geht mit euren Gebetserhörungen. Mir geht das so, dass ich bete und bete und Gott nicht immer gleich. Ich habe das heute wieder bei meinen Kindern gemerkt. Ich war unterwegs, ich habe zwischendurch ein paar Anrufe gekriegt und ich sollte Entscheidungen treffen. Papa, kann ich das und das oder machst du das und jenes? Das sage ich dir nachher. Aufgelegt. Boah. Ich konnte den Frust hören, obwohl das Telefon gar nicht mehr an war. Und ich denke, dass unser Beten oft genauso ist. Wir wollen das und wir wollen das so, wie wir das wollen, und zwar gleich. Und Gott kann sich das leisten, zu antworten, wann er antwortet. Und die Blinden gehen zu Jesus und sagen, Herr, erbarme dich unser. Und er sagt gar nichts. Erst als er dort angekommen ist, wohin wollte, da sagt er, dann redet er zu ihm. Und er sagt nicht, na ihr Lieben, ich erbarme mich. Sondern er sagt, glaubt ihr, was ihr von mir wollt? Ja, Herr. Dann habt ihr es. Es hat mich schwer beeindruckt. Als ich noch jung im Glauben war und das erste Mal mit meinem Mentor damals unterwegs war, im Dienst, im seelsorgerlichen Dienst, und der Mensch gebeichtet hatte, und dann dieser Bruder über ihm anfing zu beten und dann ihm die Vergebung zugesprochen hat, und dann hat er ihn gefragt mitten im Gebet, glaubst du das? Ja, dann hast du das. Amen. So ist das, ihr Lieben. Das heißt, euer Ja sei ein Ja. Und das bedeutet für uns, dass wir das festhalten müssen, was Gott uns zuspricht, und dass wir warten müssen, bis Gott uns was zuspricht. Unter Umständen. Und dass dieses Warten nicht heißt Nein. Das nenne ich unsere schnelle Frustreaktion, dass wir denken, oh, keine Antwort, abgelehnt. Aber Gott hat manches Mal was anderes zu tun. Ich sage das mal so, er hat manches Mal einfach was Wichtigeres zu tun. Und Jesus hatte eben was Wichtigeres zu tun, als auf das Geschrei von zwei Blinden zu hören. Wisst ihr, warum das wichtiger war, was er zu tun hatte? Das gibt sich erst im Text. Die haben sowieso gemacht, was sie wollten und nicht, was er wollte. Und er wollte kein Aufsehen. Und sie waren solche Medienfuzis. Vielleicht waren sie von der Presse damals. Herr, erbarme dich. Naja, er erbarmt sich. Dazu ist er gekommen. Das heißt, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Da gehört mir mal die Augen der Blinden auch zu tun mit dazu. Aber er hatte seine Art dabei. An anderer Stelle sagte, geh hin und erzähle, was dir geschehen ist. Und zu diesen beiden sagte, Ruhe darüber. Die machen eh ihr Ding. Also hat er doch ein Recht zu warten, weil er das ja weiß. Und auf seine Weise mit ihnen umzugehen, wie er das will. Nicht öffentlich. Das nimmt ihn nicht die Verantwortung, auf ihn zu hören. Gott nimmt auch uns die Verantwortung, nicht auf ihn zu hören. Und trotzdem machen wir es oft nicht, oder? Oder bin ich der Einzige, der alle Dinge, die Gott mir gesagt hat, prompt getan hätte? Nicht, also bin ich der Einzige, der nicht auch mal etwas nicht getan hätte? So rum meine ich das. Ihr seid alles diejenigen, die, wenn Gott euch was sagt, das sofort und ohne Widerrede und ohne Abstriche tut, ja. Versteht ihr? Deswegen kann Gott bestimmte Dinge zurückhalten und auf seine Sachen machen, auf seine Weise machen. Das bedeutet aber nicht, dass er es nicht tut. Weil er gnädig ist. Geht er mit uns nicht so um, dass er sagt, na, du hörst immer bloß zur Hälfte, du kriegst auch bloß die Hälfte. Sondern aus seiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. Wie empfangen wir sie? Indem wir sie nehmen. Wenn wir sie nicht nehmen, dann fangen wir natürlich nichts. Und es gibt Leute, die sind Baggerluden, Lumpenhunde, würde man auf dem Bau sagen. Die taugen nichts und die kriegen trotzdem. Warum? Weil ihr Ja ein Ja ist. Und weil ihr Nein ein Nein ist. Und das, ihr Lieben, ist die Qualität, die Gott von uns fordert. Dass, wenn wir etwas wollen, wir das wirklich beständig wollen. Wir kriegen das nachher nochmal serviert, gleich im nächsten Abschnitt. Leidet jemand unter euch? Er beklage sich. Ist jemand guten Mutes? Er singe ein Liedchen. Oder? Habt ihr das gelesen? Nee, das ist nicht. Wenigstens einer merkt es, dass es hier nicht steht. Leidet jemand unter euch? Er bete. Haben wir da was zu lernen? Jammern hilft, oder? Wenn wir leiden, hilft doch zu jammern. Mir hilft das immer. Leiden ist eine Gebetsschule. Not lehrt beten, das ist wahr. Das ist nicht nur ein Spruch. Es gibt keine Beter, ich bin sicher, es gibt auf der Welt keinen Beter, der das nicht durch Leiden gelernt hat. Oder etwas freundlicher ausgedrückt, solange wir auch nur ein Hintertürchen haben, was so klein ist wie eine Katzenklappe, versuchen wir da durchzukommen, statt dass wir Gott bitten. Da bin ich zutiefst überzeugt, dass der Mensch so veranlagt ist, alles und um jeden Preis selber hinzukriegen. Und wir lernen durch das Leiden das Beten. Das ist dann auch wiederum der einzige Grund zu leiden. Wir lernen nicht durch das Leiden die Demut. Und wir lernen nicht die Heiligkeit dadurch. Und wir lernen nicht den Lobpreis. Nur das Beten lernt man durch Leiden. Von daher stimmt das, dass es nicht Gottes Plan ist, dass die Christen ständig leiden. Das ist wahr. Und man wundert sich manches Mal, wie viel Leid, glaube ich, geschieht. Wer dieses letzte Buch von Franz Hardy gelesen hat, vom Stacheldraht zur Dornenkrone, das ist dann schon beeindruckend. Wenn das mal so aufgezeichnet ist, wenn ein Mensch von Jugend an so viel Leid widerfährt, dass er selber für sich denkt, dass es nicht aushalten. Es ist leichter zu sterben, als zu leben. Und doch findet dieses Leiden seinen Zielpunkt in der Gottessuche, im Beten, in der Fürbitte. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Welche? Ist Psalm 88 kein Loblied? Psalm 89, wo nicht ein Lichtblick zu finden ist, kein Loblied. Ist kein Loblied. Sind die Maskile Loblieder? Psalm 32 zum Beispiel. Ich denke, dass uns das gesagt wird, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Da denke ich sofort an dieses, an diesen Liedvers. Wo man ewig Psalmen singt. Wie heißt es dies? Was, wer bin ich doch? Und da ist eine der Zeilen, wo man also dann im Himmel ist und ewig Psalmen singt. Eine schrecklich langweilige Vorstellung für die Kinder. Meine haben mich letztlich gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn wir dann im Himmel sind, singen wir dann die ganze Zeit eigentlich? Na, zum Glück nicht. Da wird geherrscht und regiert. Da gehört das Singen dazu. Aber nicht, dass wir dann in ewigen Chören dann singen und immer wieder Stimme halten müssen und lernen, den Mund richtig zu bewegen, dass es auch schön schallt. Das wäre wirklich langweilig. Was ist uns hier gesagt? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Gerade nicht nur die Loblieder. Die Psalmen sind nämlich oft solche Psalmen, wie wir sie vorhin vorgelesen gekriegt haben oder vorgestellt gekriegt haben. Na ja, Dank, aber in welcher Tiefe? Aus welcher Tiefe heraus? Ist jemand guten Mutes, der widmet sich den Psalmen, sage ich mal so, und zwar eben auch den schweren. Denn wie vielmals wird uns das gesagt, in den Sprüchen, im Prediger zum Beispiel, in den Weisheitsbüchern, dass es besser ist, im Haus der Trauer zu sein, als im Haus der Freude. Oder im Haus des Todes, als im Haus der Geburt. Und das sind Weisungen für Leute, die guten Mutes sind. Deswegen heißt es nicht, leidet jemand, dann singe er Psalmen. Sondern wenn jemand gut drauf ist, dann soll er Psalmen singen. Und dann bitte nicht nur die Loblieder, sondern auch diese Schmerz- und Rache- und Verzweiflungspsalmen. Warum? Warum brauchen wir das dann? Es bewahrt uns vor Hochmut. Es hält uns bewusst in der Gemeinschaft der Gläubigen. Es hält uns in der Gewissheit, dass wir ein Leib sind. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Wenn es zum Beispiel heißt, gebet Wein den betrübten Seelen. Ich bin gestern noch beim Hausbesuch gewesen, beim jungen Mann, da sagten mir die Eltern weinend, er ist ja sehr fleißig und es geht ja gut mit ihm. Nur wenn er schlecht drauf ist, dann trinkt er. Wenn er irgendwas nicht verkraftet, dann kann er sich nicht halten. Und dann hab ich gefragt, wie viel er trinkt und er erzählte mir, dass er eine Flasche Wein trinkt am Tag. Nicht mehr. Also er macht einen schwer betrunkenen Eindruck, aber es war nur eine einzige Flasche am Tag und es ist nicht viel. Aber er war ganz breit, also ganz zerstört. Und diese Frage, die dann steht, ist, wie gehe ich mit jemandem um, der so betrübt ist, der so niedergedrückt ist? Tu Buße, bekehre dich, bekenne deine Sünden. Alle diese Dinge sind richtig, aber ich glaube nicht, dass das für diesen Moment das Wort für solchen Mann ist. Es gibt eine Rettung für dich. Die heißt Jesus Christus. Und den Eltern habe ich gesagt, sind sie gläubig? Ich war sehr drauf gekommen, die alte Mutter stand so da. Ich dachte, betet sie jetzt? Ich sage, sind sie gläubig? Ja. Der Mann musste, also der Vater von dem Betroffenen war irgendwann auf der Parteischule gewesen und durfte dann nicht mehr öffentlich zur Kirche gehen. Er sagt, ich habe in meinem Leben viele Auszeichnungen gekriegt. Die schönste Mutter, hol sie mal her. Das war weil er bei einer Glockenweihe hier irgendwas gemacht hat und dann hat er so eine kleine Glocke gekriegt. Das war seine schönste Auszeichnung in seinem ganzen Leben. Eine Sehnsucht hin zu Gott. Und die Frau fing an zu weinen und sagt, ja, wenn Sie wissen, wie viel ich schon für meinen Sohn gebetet habe, ich habe gesagt, das Beste, was Sie machen können, beten Sie für ihn. Dann lief mir Witter und sagt, das mache ich nur. Sie singt die Psalmen. Wenn man wieder sagt, oh, schön gesungen, da wird dir das nicht so vorkommen. Aber Gott wird das so hören. Ihr Beten ist Psalmen singen. Herr, errette mich. Das ist ihr Beten. Und das macht sie für ihren Sohn.